Kopfsalat und Butterbrot. Ihr hört den Podcast von Akzente aus Voitsberg. Ich bin Dorothea Sauer und heute geht es bei uns ums Geld. Geld ist ja nicht nur eine private Angelegenheit, es ist auch sehr politisch. Wie der Staat Steuern einhebt und öffentliche Mittel ausgibt, beeinflusst ganz wesentlich, wie gerecht die Chancen zwischen Frauen und Männern in einer Gesellschaft verteilt sind. In dieser Podcast-Folge sprechen wir darüber, wie Budget- und Steuerpolitik in Österreich funktioniert und was sie mit Gleichstellung zu tun hat. Zu Gast ist die Ökonomin Doktorin Margit Schratzenstaller. Sie ist Expertin für Budget-, Steuer- und Gleichstellungspolitik und arbeitet und forscht im WIFO, dem Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung. Herzlich willkommen, Margit. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
Kannst du uns zu Beginn etwas erzählen über einen Arbeitsalltag als Ökonomin?
Ja, mein Arbeitsalltag ist sehr vielfältig am Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung, wo ich seit, im April werden es unglaubliche 23 Jahre wirken darf. Also es war noch keinen Tag langweilig dort. Und ja, ich habe eine ganze Reihe von Aufgaben. Das eine ist, wir arbeiten an Projekten für nationale und europäische Auftraggeber, Auftraggeberinnen. Auf der nationalen Ebene sind das Ministerien, sind das die Sozialpartner zum Beispiel. Auf der europäischen Ebene arbeiten wir für die EU-Kommission, für das EU-Parlament. Das ist ein Teil meiner Aufgaben. Wir arbeiten natürlich auch wissenschaftlich. Wir sollen wissenschaftliche Publikationen, und das machen wir als Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, auch gerne verfassen. Und ein ganz wichtiger Teil unserer Aufgabe ist, weil wir ja nicht an einer Uni sind, sondern an einem Institut, das für angewandte Wirtschaftsforschung bekannt ist und auch die Brücke schlagen will zwischen Theorie und Praxis, ist, dass wir mit unseren Ergebnissen, mit unseren Erkenntnissen nicht im Elfenbeinturm bleiben, sondern dass wir eben rausgehen, dass wir aktuelle, in meinem Fall, steuer- und budgetpolitische Entwicklungen einordnen und kommentieren und die Öffentlichkeit auch mit Fakten und Zusammenhängen quasi versorgen, um hier zu einem größeren Verständnis dieser Zusammenhänge auch beizutragen.
Da kennen wir dich ja als Expertin, die im ORF auch uns Steuerpolitik erklärt oder Budgetpolitik erklärt.
Ja, das gehört zu meinen Aufgaben, genau. Also die Medienarbeit ist eine wichtige Aufgabe von allen Ökonomen, Ökonominnen am WIFO, die wir auch sehr gerne übernehmen. Das ist manchmal zeit- und energieintensiv, natürlich, aber das ist ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Aufgaben, ja.
Der Titel unserer heutigen Folge lautet ja: Gleiche Chancen beginnen beim Geld. Und wenn wir an das Thema Gleichstellung denken, fallen uns Rollenbilder oder Kinderbetreuung ein. Warum ist denn Geld so wichtig oder spielt eine zentrale Rolle in Bezug auf Geschlechtergleichstellung?
Ja, das Geld hat tatsächlich eine wirklich zentrale Rolle bei der ökonomischen Gleichstellung von Männern und Frauen. Aus unterschiedlichen Gründen. Ja, ein eigenes Einkommen zu haben, finanziell unabhängig zu sein, das ermöglicht nicht nur, sich die eigenen Wünsche und Bedürfnisse erfüllen zu können, ohne auf jemand anderen angewiesen zu sein, sondern das ermöglicht auch eine ausreichende soziale Absicherung im Fall der großen Risiken bei Krankheit, bei Arbeitslosigkeit, aber eben auch im Alter. Es ermöglicht aber auch eine eigenständige Lebensführung bis hin dazu, dass man nicht mehr so wie frühere Generationen von Frauen in unbefriedigenden Beziehungen, möglicherweise auch in Gewaltbeziehungen verweilen muss, weil man eben nicht in der Lage ist, sich selber durchzubringen. Also es hat eine ganze Reihe von wirklich sehr zentralen Funktionen.
Wenn wir uns jetzt die Situation in Österreich anschauen, dann sehen wir ja große Einkommensunterschiede nach wie vor. Die Fachbegriffe dafür sind Gender Pay Gap oder Gender Pension Gap. Welche Rolle spielt denn da der Staat dabei, mit seiner Möglichkeit zu lenken in der Steuer- und Budgetpolitik? Und gibt es da auch Einflüsse des Staates, so bewusst oder unbewusst?
Ja, der Staat spielt hier schon direkt und indirekt eine Rolle bei der Entstehung von solchen Gender Pay Gaps. Und zwar in beide Richtungen, ja, also sowohl positiv als auch negativ. Wir haben zum Beispiel eine Steuerpolitik, die Arbeit sehr teuer macht, die Arbeitseinkommen sehr hoch belastet, vor allem im unteren, mittleren Einkommensbereich. Das ist ein Problem für das Arbeitsangebot, gerade der Frauen. Wir haben eine Steuerpolitik, die auch bestimmte Regelungen hat, die dafür sorgen, dass die bezahlte und die unbezahlte Arbeit ungleich verteilt ist und verteilt bleibt zwischen den Geschlechtern. Wir haben zum Beispiel eine steuerliche Überstundenbegünstigung. Bezahlte Überstunden werden überwiegend von den Männern geleistet. Wir haben diese Geringfügigkeitsgrenze, bei deren Überschreitung ein sehr hoher Abgabenbetrag in der Sozialversicherung fällig wird. Also das ist quasi eine negative Schwelle für Frauen, aus der Geringfügigkeit in die reguläre Beschäftigung überzuwechseln. Wir haben eine Familienpolitik, die widersprüchliche, um es so auszudrücken, Signale oder Anreize setzt. Auf der einen Seite haben wir eine Familienpolitik, die relativ viel im Vergleich auch zu anderen EU-Ländern mit Geldleistungen arbeitet. Und wenn man sich den Anteil der Ausgaben für die Sachleistungen, also vor allem für die Kinderbetreuungseinrichtungen, anschaut, da hinkt Österreich hinterher. Österreich hinkt auch hinterher mit den Kinderbetreuungsquoten. Und das ist natürlich ein Problem, weil viele Frauen dann einfach nur Teilzeit arbeiten können oder gar nicht arbeiten können, weil sie keinen Betreuungsplatz haben für ihre Kinder. Und das wiederum wirkt sich dann natürlich negativ auf den Gender Pay Gap aus. Das ist eine der Ursachen. Also zum einen natürlich, dass Frauen in Teilzeit arbeiten, aber auch, dass ihnen dann, wenn sie ganz aus dem Arbeitsmarkt aussteigen, auch die Berufserfahrung fehlt. Wir wissen, das ist ein Faktor, der den Gender Pay Gap eben beeinflusst. Ja. Der Staat kann aber auch positiv wirken auf diesen Gender Pay Gap, indem er ganz allgemein dafür sorgt, dass Frauen besser gebildet sind. Wir wissen, der Bildungsstand hat einen ganz wesentlichen Einfluss auf den Gender Pay Gap. Da hat sich viel getan und der Gender Pay Gap in Österreich ist immer noch hoch und zu hoch. Er geht aber zurück. Er wird beeinflusst durch eine Reihe von Faktoren. Das ist die Berufserfahrung, das ist die horizontale, die vertikale Segregation auf dem Arbeitsmarkt. Die tragen dazu bei, dass dieser Gender Pay Gap bestehen bleibt.
Die Segregation des Arbeitsmarktes, kannst du kurz beschreiben, was damit gemeint ist?
Die horizontale Segregation des Arbeitsmarktes bedeutet, dass Frauen oft in Branchen arbeiten, in denen die Bezahlung schlechter ist als in den Männerbranchen, in den traditionellen Industriebranchen. Und die vertikale Segregation des Arbeitsmarkts bedeutet, dass Frauen wesentlich weniger häufig in Führungspositionen, in Managementpositionen arbeiten als Männer, wo eben die Bezahlung auch entsprechend höher ist.
Auch in den weiblich dominierten Branchen ist das so, dass Frauen weniger in den Führungspositionen sind
als Männer. Ja, das ist in allen Branchen so. Und ich finde am auffallendsten immer im Bereich der Kinderbetreuung, also bei den Pädagogen, Pädagoginnen in diesem Bereich, da ist der weitaus überwiegende Anteil, über 90%, das sind Frauen. Die Bildung ist aber ein wesentlicher Faktor, der dazu beiträgt, dass der Gender Pay Gap zwischen Männern und Frauen verringert wird. Die anderen Faktoren, also Berufserfahrung, Segregation auf den Arbeitsmärkten, die führen dazu, dass es diesen Gender Pay Gap gibt, dass er fortbesteht. Die Bildung verringert diesen Gender Pay Gap, weil Frauen inzwischen, vor allem die jüngeren Alterskohorten, an den Männern vorbeigezogen sind.
Das heißt, die Anzahl der Hochschulabschlüsse bei den Frauen ist auch größer mittlerweile als die bei den Männern.
Genau, also die Maturaquoten sind bei den jüngeren Altersgruppen bei den Frauen höher und auch die Quoten bei den Hochschulabschlüssen sind bei den jüngeren Frauen höher. Und da kann der Staat natürlich schon beitragen, indem er eben ganz allgemein die Bildung fördert. Er kann auch dazu beitragen, natürlich, indem er weiter das Kinderbetreuungsangebot ausbaut. Er kann dazu beitragen, indem er die Väterbeteiligung erhöht, zum Beispiel. Das sind alles Ansatzpunkte, wo der Staat zur Verringerung des Gender Pay Gaps beitragen könnte.
Väterbeteiligung ist ein Stichwort. Ganz viel von den Einkommensunterschieden hat ja auch mit den Rollenzuschreibungen zu tun, wie Frauen und Männer in unserer Gesellschaft gesehen werden, wie erwartet wird, dass sie sich betätigen in der Familienarbeit.
Genau, Rollenbilder, Rollenzuschreibungen spielen eine enorm wichtige Rolle. Also zum einen die Erwartung, dass Frauen natürlich einen Großteil der Kinderbetreuung übernehmen, damit ganz oder teilweise aus dem Arbeitsmarkt aussteigen. Das ist ein wesentlicher Einflussfaktor auf den Gender Pay Gap. Direkt natürlich, wenn ich Teilzeit arbeite, habe ich einfach ein geringeres Einkommen als jemand, der Vollzeit arbeitet. Aber auch indirekt, wenn Frauen aus dem Arbeitsmarkt aussteigen, dann fehlt ihnen eben Berufserfahrung. Und das schlägt sich auch negativ auf die Einkommensunterschiede wieder. Die Ausbildungswahl ist ein ganz wesentliches Ergebnis auch von Rollenzuschreibungen, dass Frauen immer noch sehr stark in die traditionellen, typischen weiblichen Berufe drängen, wo die Einkommen eben entsprechend geringer sind. Aber auch die vertikale Segregation auf dem Arbeitsmarkt, also wer übernimmt eigentlich die Managementpositionen, wer übernimmt die Führungspositionen, bis hin zu, wer sitzt in den Vorständen und in den Aufsichtsräten. Das sind zu einer großen Mehrheit immer noch die Männer. Und das hat auch mit Rollenzuschreibungen zu tun.
Wir sind in der Steiermark, wenn man den Bundesländervergleich anschaut in Bezug auf Einkommen, Chancen, gleiche Möglichkeiten. Wie sieht es denn da in Österreich aus im Bundesländervergleich?
Ja, das kommt darauf an, mit welchem Indikator man das misst. Ich habe hier mal den Gender Pay Gap mitgebracht nach Bundesländern. Da ist die Steiermark irgendwie so in der Mitte. Also da haben wir so 15% Gender Pay Gap für Frauen in Vollzeitbeschäftigung. Wenn man es mit Wien vergleicht, das sind es nur 4%. Wenn man es mit Tirol vergleicht, dann sind es 16%. Mit Vorarlberg sind es 20%. Also die Steiermark befindet sich irgendwo in der Mitte.
Das heißt, die Großstadt ist da eindeutig im Vorteil. Oder die Frauen in der Großstadt sind eindeutig im Vorteil.
Es gibt ganz klar einen doch Unterschied. Wir haben die Daten so detailliert nicht, aber das weist schon ganz klar darauf hin, dass es natürlich einen Unterschied gibt zwischen dem Urbanisierungsgrad. Ne? Also wohne ich in der Stadt oder wohne ich auf dem Land. Ja.
Budget- und Steuerpolitik ist ja für die meisten von uns sehr abstrakt. Und es greift ja auch zu kurz, wenn wir, was ja öfter passiert, so Vergleiche anstellen mit Einnahmen und Ausgaben in einem Familienhaushalt. Wenn wir vom Budget des Staates sprechen, was bedeutet denn das eigentlich?
Na, im Prinzip geht es darum, wo kommen die Einnahmen der öffentlichen Hand her? Wie finanziert sich die öffentliche Hand, um auf der anderen Seite ihre Aufgaben und Ausgaben eben zu finanzieren? Das ist im Wesentlichen das, worum es geht. Und ja, dann kommt es im Wesentlichen, wir diskutieren oft nur über so aggregierte Quoten. Ja? Also wir diskutieren darüber, ist die Abgabenquote zu hoch, ist sie zu niedrig, ist die Ausgabenquote, sind die Staatsquoten zu hoch, sind sie zu niedrig. Eigentlich sollten wir viel mehr über die Strukturen sprechen. Sowohl über die Strukturen, wofür wird das Geld eigentlich ausgegeben? Wird es dafür ausgegeben, was die Bürger, die Bürgerinnen eigentlich brauchen? Wird es effizient verwendet? Und woher kommen die Einnahmen eigentlich? Und das hat alles unmittelbar und aber auch indirekt enorme Auswirkungen auf die Gleichstellung von Männern und Frauen.
Wer entscheidet da denn in Österreich darüber, welche Steuern eingehoben werden und wofür Geld ausgegeben wird? Und welche Rolle spielen dabei Bund, Land oder Gemeindeebene?
Na, im Wesentlichen sind es natürlich die demokratisch gewählten Institutionen, ja, der Nationalrat auf der Bundesebene, die Länderparlamente, die Gemeinderäte. Und damit sind es mehrheitlich die Männer, die über die Steuerpolitik, die Einnahmenpolitik, aber auch die Ausgabenpolitik entscheiden. Wenn wir uns den Nationalrat anschauen, dann sehen wir, dass der Frauenanteil im Nationalrat derzeit bei 36% liegt. Das war schon mal höher. Wir waren bei 40% 2023. In der jetzigen Legislaturperiode ist der Frauenanteil zurückgegangen. Ein bisschen mehr auf über ein Drittel. Und damit sind es eben mehrheitlich Männer, die da entscheiden. Wenn wir uns, ich habe keine Frauenanteile in den Gemeinderäten, was ich aber habe.
Und das in der Steiermark sind wir bei den Gemeinderäten bei 25% und bei den Bürgermeisterinnen 9% ungefähr.
Genau, die Zahlen hätte ich jetzt mit. Die Frauenanteile der BürgermeisterInnen in Österreich und in der Steiermark sind das 9%. Genau, das ist immerhin, also das 2025, wenn man es vergleicht mit 2014, immerhin ein Anstieg. 2014 waren es noch 5%, also fast eine Verdoppelung. Aber es fehlt da noch schon einiges. Und da ist die Steiermark auch wiederum ungefähr so im Mittelfeld. Höher sind die Anteile in Niederösterreich, in Salzburg oder in Vorarlberg. Ja, aber irgendwo so im Mittelfeld sind wir aber auf einem recht niedrigen Niveau.
Gleichzeitig haben wir ja, wenn wir den Blickwinkel der Gleichstellung einnehmen, Gender Budgeting in Österreich gesetzlich verankert. Dazu zwei Fragen. Das eine ist, was bedeutet Gender Budgeting und wie wird das jetzt konkret umgesetzt?
Na, im Prinzip bedeutet Gender Budgeting, dass man öffentliche Haushalte geschlechtergerecht, geschlechtersensibel gestaltet. Das ist in Österreich in der Verfassung festgeschrieben. Das ist auch international eine Ausnahme. Ich glaube, es gibt ein anderes Land, ich habe jetzt vergessen, welches das ist. Wenn man sich das global anschaut, dass auch Gender Budgeting in der Verfassung festgeschrieben ist, hat Österreich da mehr oder weniger eine Alleinstellungsmerkmal. Das heißt, wir haben eine ziemlich starke gesetzliche Basis für dieses Gender-Budgeting. Aber es hapert ein bisschen an der Umsetzung. Ja. Ich fange mal damit an, bevor ich nochmal erkläre genau, was es ist. Das Gender Budgeting wird umgesetzt im Moment auf der Ebene des Bundes, obwohl in der Verfassung festgeschrieben ist, dass auch die Bundesländer und die Gemeinden Gender Budgeting anwenden müssen. Wie wird das gemacht? Es gibt zwei Säulen quasi dieses Gender Budgeting. Es muss einerseits jedes Ministerium im jährlichen Budgetprozess im Rahmen der Wirkungsorientierung ein Gleichstellungsziel festlegen. Also wir haben ja eine wirkungsorientierte Haushaltsführung in Österreich. Das heißt, jedes Ressort muss sich maximal fünf Wirkungsziele setzen und davon hat eines verpflichtend, ein Gleichstellungsziel zu sein. So, und dazu muss verpflichtend auch eine Maßnahme festgelegt werden, die im laufenden Budget verfolgt wird, um hier dieses Gleichstellungsziel zu erreichen. Und die zweite Säule ist die sogenannte Wirkungsfolgenabschätzung. Also im Prinzip besteht die Verpflichtung, jedes Gesetz, jedes Projekt, jedes öffentliche Vorhaben einer Wirkungsfolgenabschätzung zu unterziehen. Da geht es um Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort, auf die Jugend, auf das Klima, auf die Umwelt und so weiter und unter anderem auf die tatsächliche Gleichstellung von Männern und Frauen. Also auch hier von der institutionellen Verankerung her eigentlich eine sehr starke Verankerung. Aber eben bei der Umsetzung hapert es noch an der einen oder anderen Stelle.
Was sind die Gründe oder Ursachen aus deiner Perspektive? Ist es so schwierig, in die Umsetzung zu kommen? Ist es fachlich schwierig? Ist es schwierig, das politisch umzusetzen? Woran liegt das?
Naja, das hat eine Reihe von Ursachen auch in den letzten Jahren gehabt. Es ist natürlich eine Frage der politischen Prioritäten, ob das wirklich von oberer Ebene verfolgt wird. Ich habe für die laufende Legislaturperiode eine gewisse Hoffnung, dass man es besser machen wird, weil im Regierungsabkommen festgelegt wird, dass man das Gender Budgeting verbessern wird. Und das finde ich sehr notwendig. Und ich hoffe, dass das auch bald tatsächlich angegangen wird und auch tatsächlich eine Verbesserung mit sich bringt. Es hat aber auch, also ich sag mal, in der Operationalisierung Probleme, weil das ja alles gar nicht so einfach ist. Also es braucht die entsprechenden Kompetenzen in den Ressorts. Oft hat man die Daten gar nicht. Jetzt in den Krisenjahren war es oft so, dass die Wirkungsfolgenabschätzung gar nicht gemacht worden ist. Also nicht nur in Bezug auf die Gleichstellung, sondern auch auf die anderen Wirkungsdimensionen, weil es sehr schnell gehen musste und weil das oft sogenannte Initiativanträge aus dem Nationalrat waren und die müssen nicht einer Wirkungsfolgenabschätzung unterliegen oder unterworfen werden. Und das hatte zur Folge, dass viele von den Krisenmaßnahmen gar nicht untersucht worden sind auf Gleichstellungseffekte. Und wenn man sich das letzte Konsolidierungspaket vom Mai des letzten Jahres anschaut, das ist auch nur, wenn überhaupt, sehr oberflächlich, aber nicht im Gesamtzusammenhang einer geschlechtersensiblen Wirkungsfolgenabschätzung unterzogen worden. Und das hatte schlicht und einfach den Grund, dass das sehr schnell gehen musste.
Eine kurze Ergänzung und Begriffsklärung. Als Konsolidierungspaket wird ein Bündel an Maßnahmen zur Sanierung der Staatsfinanzen bezeichnet. Und zu dem, was du gerade gesagt hast, wenn schnell gehen muss, dann verlieren all diese Aspekte, die schon große Auswirkungen haben auf die Gleichstellung in unserer Gesellschaft.
Ja, das ist das Problem. Ja. Also Krisen sind nicht gut für die Gleichstellung, weder was eben die Wirksamkeit dieser Mechanismen anbelangt, weil es eben schnell gehen muss, noch weil einfach Gleichstellungsanliegen dann hinter anderen scheinbar wichtigeren Anliegen zurücktreten müssen.
Apropos Krise, das führt mich zur nächsten Frage. Laut einer Foresight-Umfrage sind bei Frauen die Zukunftsängste höher als bei Männern. Siehst du da auch einen Zusammenhang zwischen der aktuellen Situation, Stichwort Sparprogramm, Sparen im System? Betrifft das die Frauen auf andere Weise, als es Männer betrifft?
Also mich besorgt das schon. Das ist wohl eine Entwicklung, die sich schon ein bisschen länger abzeichnet, dass Frauen mit mehr Ängsten in die Zukunft blicken im Vergleich zu Männern. Und ich glaube schon, dass das mit den krisenhaften Bedingungen zu tun hat. Man muss die Situation oder man muss die Diskussion differenziert führen. Es ist nicht immer automatisch so, dass Frauen stärker von Krisen betroffen sind als Männer. Und es ist auch nicht immer so, dass zum Beispiel Frauen von Konsolidierungsmaßnahmen stärker betroffen sind als Männer. Aber es ist durchaus so, wenn man bei den öffentlichen Leistungen spart und vor allem, wenn man bei solchen öffentlichen Leistungen spart, die, wenn es die nicht mehr gibt, einen höheren Einsatz von unbezahlter Arbeit erfordern. Also wenn man bei den Pflegedienstleistungen einspart zum Beispiel oder wenn man bei den Kinderbetreuungseinrichtungen einspart, dann trifft das automatisch mehr die Frauen als die Männer, weil die Frauen in Österreich, und das verändert sich sehr, sehr langsam, immer noch einen Großteil der unbezahlten Arbeit übernehmen. Frauen sind auch öfter auf andere öffentliche Leistungen angewiesen als Männer. Nehmen wir den Verkehrsbereich. Frauen sind, was den Individualverkehr anbelangt, einfach weniger stark dort vertreten als Männer. Frauen nehmen öfter den öffentlichen Verkehr und sind darauf angewiesen. Und wenn hier entweder eingespart wird, indem das Angebot sich verschlechtert oder indem sich die Gebühren, also die Preise für die Inanspruchnahme erhöhen, dann trifft das einfach Frauen stärker als Männer. Also das sind jetzt nur so ein paar Schlaglichter auf die Thematik. Aber es ist tatsächlich so, dass Frauen von solchen Entwicklungen, von solchen budgetpolitischen, steuerpolitischen Entwicklungen in der Krise dann einfach doch oft stärker betroffen sind als Männer und dass sich daraus natürlich auch entsprechende Ängste ergeben.
Gehen wir jetzt der Frage nach, was auf den unterschiedlichen politischen Ebenen getan werden kann für gleiche Chancen beim Einkommen zwischen Frauen und Männern. Welche politischen Entscheidungen auf Bundesebene haben großen Einfluss auf die Einkommenschancen? Du hast schon einiges davon genannt, vielleicht noch einmal kurz zusammengefasst.
Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Politikbereichen, die hier relevant sind auf der Bundesebene, wo der Bund eben die Ebene ist, die darüber entscheidet. Das eine ist die Steuer- und Abgabenpolitik, über die haben wir schon gesprochen. Das zweite ist die Arbeitsmarktpolitik, also zum einen das Ausmaß und zum zweiten eben die Ausrichtung der Arbeitsmarktpolitik. Die Pensionspolitik hat natürlich einen Einfluss auch auf die Frauen. Infrastrukturentscheidungen auf der Bundesebene eben. Baue ich die Autobahnen aus oder baue ich die Schieneninfrastruktur aus? Das sind alles Bereiche, wo, also Ausgabenbereiche sozusagen, die relevant sind für die Einkommenschancen von Frauen.
Auf der Landes- und Gemeindeebene, welche Entscheidungen sind es da, etwa bei Kinderbetreuung oder Infrastruktur? Welche Rolle spielen die? Kinderbetreuung hast du schon angesprochen und das ist ja ganz stark auch Gemeindeangelegenheit.
Ja, das sind ganz viele Bereiche, die mit der öffentlichen Daseinsvorsorge im weiteren Sinne zu tun haben. Die Kinderbetreuung ist einer dieser Bereiche. Pflegeangebote ist ein zweiter Bereich. Die regionale Verkehrsinfrastruktur ist ein ganz zentraler Bereich, wo eben Länder und Gemeinden eine wichtige Rolle spielen und die sich ganz unmittelbar auch auf die Einkommenschancen von Frauen auswirken.
Neben den zentralen politischen Ebenen sind ja auch Unternehmen und Institutionen relevant. Welche Verantwortung in Bezug auf die Herstellung von Chancengerechtigkeit zwischen Frauen und Männern siehst du bei Unternehmen oder auch bei öffentlichen Einrichtungen?
Ich bin sehr dankbar für die Frage, weil wenn wir Gleichstellungspolitik diskutieren, bleiben wir oft nur bei der Rolle der öffentlichen Hand. Aber Gleichstellung findet sehr stark, entweder findet sie statt oder findet eben nicht statt, auf der betrieblichen Ebene, weil das ist da, wo die Arbeitsplätze sind und wo die Arbeitsbedingungen geschaffen werden und damit auch die Bedingungen dafür, ob Frauen wie Männer gleichermaßen eben ins Erwerbsleben integriert werden. Und ich glaube, dass auf der betrieblichen Ebene man ganz viele Ansatzpunkte hat. Das eine ist die Akzeptanz einer höheren Väterbeteiligung. Ja, die findet man in den öffentlichen Institutionen schon in zunehmendem Ausmaße. In der Privatwirtschaft, da hapert es noch, glaube ich, in vielen Unternehmen, ne? Dass Väter eben einen größeren Teil der Sorgearbeit übernehmen und dass das in den Betrieben auch akzeptiert wird. Das betrifft die Karenz, das betrifft dann aber auch, also das ist ja nur in den ersten Lebensjahren des Kindes. Das betrifft dann auch Dinge wie Pflegeurlaub. Mhm. Das betrifft auch Dinge wie Teilzeitarbeiten, auch für Männer, ohne dass die Karrierechancen dann eben, also dass die Tür zur Karriere dann erstmal zugemacht wird. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Hebel. Ich glaube, es ist auch wichtig, allgemein gleiche Karrieremöglichkeiten zu schaffen, jetzt unabhängig vom Beschäftigungsausmaß. Also dass Dinge wie Führen in Teilzeit ermöglicht werden und auch als selbstverständlich angeschaut werden, sowohl für Männer als auch eben für Frauen. Ich glaube, Betriebe können auch ganz viel dazu tun, betriebsintern Frauen höher zu qualifizieren. Karenzmanagement ist, glaube ich, ein wichtiger Hebel, um eben zu verhindern, dass Frauen den Bezug eben zum Arbeitsmarkt eben verlieren. Und ich glaube, Lohntransparenz auf der betrieblichen Ebene ist auch ein wichtiger Hebel.
Gerade auch in Zeiten von Arbeitskräftemangel. Auch eine Win-Win-Situation.
Genau. Ja, das glaube ich schon. Und ich glaube, die Betriebe müssen sich, einige tun das schon, aber sie müssen sich zunehmend darüber bewusst werden, dass sie als attraktiver Arbeitgeber nur dann bestehen können, wenn sie, und ich glaube für Mütter und Väter, auch Familienfreundlichkeit eben herstellen können.
Da sind wir ja in Österreich ziemlich weit hinten, was die Inanspruchnahme von Väterkarenz betrifft, vor allem auch was die Dauer betrifft.
Ja, es gab ja neulich eine interessante Untersuchung von zwei Kolleginnen von der Österreichischen Akademie für Wissenschaften, die eben gezeigt haben, dass im Durchschnitt die Väter ein paar Tage in Karenz gehen und ein paar Tage mehr, wenn sie höher qualifiziert sind. Aber es geht wirklich um also einstellige Bereiche, also wovon wir hier reden, und die Frauen einfach den Rest übernehmen. Und das ist einzementiert. Also das verändert sich.
Das ist strukturell, aber auch auf beiden Ebenen, oder? Bei den Rollenstereotypen, aber auch bei den Strukturen
einzementiert. Ja, das hat eine ganze Reihe von Gründen, aber eben, ne? Also das sind die Rollenverständnisse, und zwar von allen Seiten, ja? Also von den Beteiligten selber, von den Eltern selber, also die Erwartungen der Gesellschaft, aber eben auch die Erwartungen und die Nicht-Akzeptanz oft eben am Arbeitsplatz.
Wenn wir den Blick verändern von der politischen Perspektive zur individuellen und zu den persönlichen Entscheidungen, die in der Eigenverantwortung liegen, worauf sollten denn Frauen beim Thema Geld, Einkommen, Karriere und Pension ganz besonders achten, vor dem Hintergrund all dieser Strukturen, die es gerade gibt?
Ja, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir alle, also nicht nur Frauen, aber auch Frauen, tatsächlich traditionelle Rollenmuster überdenken. Und ich glaube, dieser Fokus auf finanzielle Unabhängigkeit, der immer noch unterschätzt wird, ich glaube, dass der einfach ein ganz zentraler Fokus ist. Und das impliziert, dass ich eine entsprechende Ausbildung und Berufswahl treffe. Das impliziert, dass ich mir doch überlege, welche Auswirkungen es hat, wenn ich Teilzeit und, wie das oft in Österreich der Fall ist, mit sehr wenigen Stunden arbeite oder mich eben wegen der Kinderbetreuung ganz aus dem Arbeitsmarkt zurückziehe. Und ich glaube, Frauen müssen einfach sehr viel stärker auf eine höhere Väterbeteiligung drängen und sich nicht einfach mehr oder weniger klaglos hineinbegeben in diese traditionelle Aufgabenteilung. Und ich glaube auch, was ganz, ganz wichtig ist, die Frage, also woran orientieren wir uns? Ich glaube nicht, dass wir uns daran orientieren sollten, dass alle Frauen jetzt so wie die Männer 40 Stunden plus arbeiten. Ich glaube eigentlich, dass vor allem, wenn die Kinder relativ jung sind, das optimale Modell ist, dass beide mit relativ hohen Stundenzahlen Teilzeit arbeiten. Also Frauen und Männer, Väter und Mütter ungefähr so mit 30 Stunden arbeiten, solange die Kinder relativ jung sind. Und darauf sollten die Frauen schon auch drängen, bevor familiären Entscheidungen auch getroffen werden.
Das sind ja Dinge, die oft nicht besprochen werden in Paarbeziehungen.
Ja, aber ich glaube, die müssen besprochen werden. Wir überlegen uns bei jedem Handyvertrag oder bei kleinen Konsumentscheidungen manchmal ewig lange, ja, was wir da wollen und ob wir etwas kaufen oder nicht. Und die Frauen begeben sich in so Situationen oder in so Lebensentscheidungen, die wirklich entscheidende Weichen stellen, weil die Entscheidung für ein Kind oder für mehrere Kinder und für eine Familie, das ist eine der größten und folgenreichsten Entscheidungen, die man in seinem oder die Frau in ihrem Leben trifft, oft so naiv hinein. Und ich finde, das ist absolut legitim und absolut erforderlich, dass die Frauen einfordern von den Männern, über diese Entscheidung rational zu diskutieren mit allen ihren Folgen, und dass man es auch nicht nur den Frauen überlässt, wie solche Beziehungen ausgestaltet werden, sondern das ist eine ureigene, auch aktive Bringschuld der Männer, da sich aktiv dazu beteiligen und diese Entscheidungen gemeinsam zu treffen.
Gemeinsame Familie, geteilte Verantwortung.
Ganz genau, anders wird es nicht gehen.
Die Situation, wie sie ist, hat ja auch große Auswirkungen auf die Pension. Wie kann ich denn jetzt als Frau für die Pension vorsorgen? Es wird ja viel geredet über diese Privatsäule. Wenn ich aber ein geringes Einkommen habe, Teilzeit arbeite, dann ist es ja ein Stück zynisch. Sagen, ja, zahl dir halt noch eine private Pensionsversicherung ein. Welche Möglichkeiten siehst du da und wie wirkt da das Pensionssplitting? Ist das ein mögliches, ein ausreichendes oder hilfreiches Instrument?
Na, im Prinzip müssen wir uns darüber klar sein, wie du richtig sagst, dass das schwierig ist bei gegebenen doch oft geringeren Einkommen tatsächlich für das Alter eigenständig vorzusorgen.
Vielleicht sollten wir auch noch kurz erklären, Pensionssplitting bedeutet, dass ein Elternteil freiwillig einen Teil seiner Pensionsansprüche an den anderen, meist wegen Kinderbetreuung weniger verdienenden Elternteil, überträgt, um dessen spätere Pension zu verbessern, damit da ein Ausgleich entsteht.
Genau, und das ist ein Ausgleichsinstrument, um eine sehr ungleiche Verteilung der bezahlten und unbezahlten Arbeit auszugleichen. Aber eigentlich muss man viel früher ansetzen. Eigentlich muss man dafür sorgen, dass die bezahlte und unbezahlte Arbeit nicht so ungleich verteilt wird, dass Frauen eigenständige Pensionsansprüche aufbauen können. Und von daher ist das Pensionssplitting nichts, was an dieser grundlegenden Schieflage irgendwie etwas Großartiges ändern kann.
Und es ist ja auch noch dazu freiwillig. Es ist ja nicht gesetzlich verankert, sondern es braucht den Aushandlungsprozess zwischen den Paaren.
Genau, es ist nicht verpflichtend, es ist eben freiwillig und damit kommen wir wieder in die Situation, dass Frauen das aktiv einfordern müssen. Und solche Situationen sollte man eigentlich nicht schaffen.
Gibt es noch Entscheidungen in Bezug auf die individuelle Situation, von denen du sagst, das ist wichtig, dass Frauen da darauf schauen?
Ja, ich glaube, Bildungs-, Ausbildungsentscheidungen sind ganz zentral, weil das sehen wir auch, wenn wir uns den Gender Pay Gap anschauen. Bildung, Ausbildung ist ein ganz zentraler Faktor, der dazu beitragen kann, den Gender Pay Gap zu schließen. Ja, und ich glaube, dass es wirklich sehr wichtig ist, sich gut zu überlegen, in welche innerfamiliären Arrangements mit der Aufteilung der bezahlten und unbezahlten Arbeit man sich da reinbegibt. Und ich glaube, es ist einfach zentral, darauf zu drängen, dass das möglichst ausgeglichen sein soll. Der Staat muss die Strukturen, die Möglichkeiten dazu schaffen, aber es sind schon auch individuelle Entscheidungen, die da zu treffen sind.
Zum Abschluss noch die Frage an die Ökonomin nach einer persönlichen Einschätzung. Welche drei Maßnahmen wären es, die deiner Meinung nach den größten Unterschied machen würden in Bezug auf gleiche Einkommenschancen zwischen Frauen und Männern?
Ja, ich glaube, wir brauchen sehr viele Maßnahmen über alle Politikbereiche hinweg. Aber als ganz zentral sehe ich einen weiteren qualitativen wie quantitativen Ausbau der Kinderbetreuungsinfrastruktur. Als zweite zentrale Maßnahme sehe ich die Bildung und Maßnahmen gegen die geschlechtsspezifische Ausbildungs- und Berufswahl. Und drittens brauchen wir Maßnahmen zur Erhöhung der Väterbeteiligung. Ich denke, wir müssen über diese finanziellen Angelegenheiten und über diese finanziellen Zusammenhänge viel mehr und viel öfter sprechen, viel rationaler sprechen, transparent machen, welche auch finanziellen Auswirkungen bestimmte Lebensentscheidungen von Frauen haben. Das wird immer so ein bisschen totgeschwiegen, weil über Geld spricht man nicht. Und ich glaube, wir müssen, gerade wenn wir die Gleichstellung fördern müssen, sehr, sehr viel mehr über Geld sprechen.
Gleiche Chancen beginnen beim Geld. Vielen Dank, Margit, dass du heute mit uns über das Geld gesprochen hast.
Ja, vielen Dank, dass wir heute ein bisschen dieses Thema Geld in die Öffentlichkeit gebracht haben.
Dankeschön. Die heutige Folge ist Teil der Podcast-Reihe des Projekts Gleich, Land, Leben, finanziert vom Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung. Das war unsere heutige Portion Kopfsalat und Butterbrot. Und wenn euch interessiert, was wir außer Podcasten sonst noch machen, besucht doch unsere Webseiten www.akzente.or.at und begegnungszentrum-feuzberg.at. Bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig.